Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Ja, mein Name ist Carsten Klude, ich bin Chefvolkswirt bei MM Warburg & Co., Privatbank in Hamburg und auch zuständig hier für die Vermögensverwaltung.
Also der Hamburger zu Gast in Mannheim, wir treffen uns auf dem Fondskongress. Herr Klude, herzlich willkommen beim Börsenradio, ich bin Andi Groß. Trump ist da und er sorgt dafür, dass er nicht zu überhören ist. Nach der Flut an Dekreten, auch dann der erste öffentliche Auftritt in Davos, wenn auch nur virtuell. Wie ist denn jetzt so nach den ersten Tagen Ihr Eindruck? Schlimmer als befürchtet? Das habe ich so erwartet. Ach, es wird doch nicht so heiß gegessen wie gekocht.
Ja, ich habe den Eindruck, so ein bisschen von allem ist irgendwie dabei. Wobei ich tendenziell eher sagen würde, vielleicht im Moment noch nicht ganz so schlimm wie erwartet. Denn gerade wir Europäer und speziell in Deutschland hatten ja schon auch damit gerechnet, ich zumindest damit gerechnet, dass das Thema Zölle sehr schnell von ihm auf den Tisch gebracht wird. Wird es ja auch, also er spricht das ja auch an, aber es sind ja bisher zumindest noch keine Entscheidungen getroffen worden. Insofern schwingt da noch so ein bisschen Hoffnung mit, dass man ihn vielleicht da noch einfangen kann. Bleibt mal abzuwarten.
Sie haben ja einen langen Track Record. Ausbildung, Studium, Sie haben jahrzehntelange Erfahrung. Inwiefern hilft das dem Chefvolkswirt von MM Warburg, die Situation mit Trump einzuschätzen?
Natürlich ist Trump jemand, der lebt ja vom Überraschungsmoment. Und insofern kann man sagen, naja, hilft da überhaupt Erfahrung und weil ja vielleicht alles Neues oder viele Dinge neu sind. Auf der anderen Seite, ich meine, wir haben ja schon einmal Erfahrung mit Donald Trump gesammelt, während seiner ersten Präsidentschaft ab 2017. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, da war wirklich vieles neu. Man musste ja eigentlich, ich sag mal, permanent irgendwie auf Twitter unterwegs sein, um informiert zu sein, was für Ideen er hat, was er wieder von sich gibt. Und das war insbesondere dann 2018, als er damit anfing, dann eben auch Zölle einzuführen und dann eben auch sehr verbal, sehr stark auch gegen China beispielsweise zu schießen oder gegen uns hier in Europa, war das insbesondere auch für die Börsen durchaus sehr, sehr volatil und schwierig. Ich glaube, die Erfahrung würde ich jetzt sagen, und da hoffe ich, dass das wieder so sein wird, ist, dass man einfach versuchen muss, so ein bisschen durch die, ich sag mal, News-Volatilität, die kommen wird und die mit Trump sicherlich verbunden sein wird, dahin durchzuschauen und einfach zu gucken, okay, was sind wirklich die Trends, die die Kapitalmärkte bewegen. Und da sind natürlich, ich sag mal, einmal die wirtschaftliche Entwicklung zu nennen, aber natürlich, und das hat Trump nur zu einem gewissen Teil selbst in den Händen, auch wenn er es stark versucht zu beeinflussen, die Geldpolitik der Notenbank.
Man hat ja ganz gern so dieses Bild vor Augen, das Kaninchen, das vor der Schlange sitzt. Die Schlange schleicht sich an, ganz langsam, und man sieht fast nicht, dass sie sich bewegt. Und das Kaninchen ist ja nicht wie hypnotisiert, es sieht nur so eben aus, weil kriegt die Gefahr nicht mit. Dieses Bild passt ja überhaupt nicht auf Trump. Der ist ja, hat sich nicht angeschlichen, der ist ja angetrumpelt dann sozusagen. Also man hatte auch, Sie sagten es, schon mal 4 Jahre Zeit, sich darauf vorzubereiten. 4 Jahre Leerlauf sind 8 Jahre, jetzt ist er dann wieder da. Was kann man ihm denn entgegenhalten? Was ist denn vielleicht, um zunächst noch so einen kleinen Augenblick in der Weltpolitik zu bleiben, was ist denn da die Chance, sich dagegen zu emanzipieren?
Naja, bildlich gesprochen gleicht Trump ja eher so einer Büffelherde, ne? Also mit lautem Getrampel. Und wälzt erstmal alles platt, was ihm sich in den Weg stellt. Und das ist genau die Frage. Stellt man sich ihm in den Weg oder versucht man, ihn möglichst irgendwie einzufangen? Und ich glaube, darum wird es gehen. Die Erfahrung der ersten Amtszeit hat ja gezeigt, dass Trump jemand ist, der will Deals machen. Und das betont er ja auch immer. Das heißt, wenn man ihm entgegenkommt, dann, glaube ich, kann man vielleicht das Schlimmste vermeiden. Wenn man ihn aber irgendwie, ich sag mal jetzt mal, dumm kommt und ihn irgendwie mit seinem Ansinn brüsk abweist, nach dem Motto, komm, das ist alles Quatsch und wir brauchen uns da gar nicht irgendwie in eine Diskussion zu begeben, dann holt man sich, glaube ich, eher eine blutige Nase. Also, ich sag mal, wir hier in Europa, was haben wir für Möglichkeiten? Ich sag mal, Trump will sehen, dass die amerikanischen Unternehmen und die amerikanische Wirtschaft stärker von Europa profitieren, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Er tickt da ja ganz einfach. Er guckt sich das Handelsbilanzdefizit an und das ist groß, das die Amerikaner mit uns haben und sagt, das kann so nicht weitergehen. Wir finanzieren quasi den europäischen Wohlstand und den europäischen Konsum, aber die tun nichts oder die tun zu wenig für uns. Das heißt also, wir müssen sehen, mehr in Amerika einzukaufen, also beispielsweise Rüstungsgüter, Öl und Gas, also die Dinge, die er sicherlich auch schon genannt hat. Das ist ja auch unseren Politikern bewusst. Die Frage ist nur, unseren Politikern ist ja viel bewusst, ob sie auch die richtigen Schlussfolgerungen ziehen und es dann auch umsetzen können. Weil Europa ist ja auch sehr, sehr heterogen, sehr vielschichtig. Und da gibt es eben auch Leute, die sagen, Trump, toller Typ irgendwie, das ist könnte ein Vorbild für uns sein. Und die anderen, die ihn eben auch komplett ablehnen. Und das macht es schwierig, eben hier auch einen Konsens zu finden.
Und wenn wir den Gedanken weiterspinnen von der Politik zur Börse oder über den Umweg Wirtschaft, was kann man der Politik eines Donald Trump Positives abgewinnen? Wo sind da die Chancen?
Trumps Wirtschaftspolitik ist ja sehr, sehr wachstumsfreundlich, zumindest auf den ersten Blick. Also das erste Thema ist sicherlich die Steuersenkung. Erstmal die schon in Kraft getreten sind, die zu verlängern. Aber er hat ja auch ganz klar gesagt, dass er die Unternehmenssteuer noch weiter absenken will. Die sind in den USA mit 21% schon eigentlich relativ niedrig, viel niedriger beispielsweise, als das hier bei uns der Fall ist. In Deutschland haben wir mehr als 30%. Aber da will er ja auf 15% runtergehen. Das ist etwas, was dem amerikanischen Wachstum sicherlich sehr zugutekommen könnte. Das zweite große und wichtige Thema, Deregulierung. Ich meine, da stöhnen wir alle drüber. Aber wir haben bei uns irgendwie, glaube ich, nicht die richtige Idee oder auch vielleicht die Umsetzungskraft und Stärke, uns diesem Thema zu widmen und da auch schnell zu Erfolgen zu kommen. Und ich meine, das ist Trump als Trump. Der hat jetzt Musk ein Amt gegeben. Und ich glaube schon, dass es da sehr schnell auch zu einer Verschlankung in Amerika kommen wird. Also da wird nicht Rücksicht genommen auf irgendwelche Jobs und auf irgendwelche Befindlichkeiten. Und ich denke, dass das für das Wirtschaftswachstum in Amerika durchaus positiv sein wird.
Jetzt wird ja in nicht mal einem Monat, ist es noch hin, wird auch in Deutschland gewählt. Oder in einem Monat könnte man sagen, hat Deutschland dann sogar schon gewählt. Meine Mutter hat mir kürzlich getextet. Wir haben die Wahl zwischen gesichert rechtsextremen Parteien und gesichert unfähigen Parteien. Ich habe noch nicht geantwortet.
Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Zusammenfassung, wie es wahrscheinlich ganz vielen von uns geht. Dass wir auch sagen, okay, ganz rechts wollen wir auf gar keinen Fall. Aber das, was die anderen so vorhaben, haben wir halt auch unsere Zweifel, dass das funktioniert. Weil wir einerseits auch gesehen haben, in der Vergangenheit hat es auch schon nicht so gut funktioniert. Trauen wir es ihnen zu, das besser zu machen? Das ist, glaube ich, eben eine ganz, ganz schwierige Entscheidung, die da auch zu treffen sein wird. Ich meine, wenn wir uns die Umfragen angucken, spricht ja momentan sehr viel dafür, dass die Union die Wahl gewinnen wird. Aber sie wird sie nicht haushoch gewinnen. Also sie wird einen Koalitionspartner brauchen. Ich sag mal, wenn sie 30% oder ein bisschen mehr bekommt, das ist ganz gut. Aber ich sag mal, ich kann mich noch erinnern an Zeiten, da wurden Wahlen mit 40% und mehr gewonnen. Also das ist definitiv vorbei. Und die Frage wird sein, mit wem kann die Union dann eine Koalition auf die Beine stellen? Aus heutiger Sicht gibt es nicht so viele Optionen. Einmal mit den Sozialdemokraten, dann haben wir wieder eine GroKo. Da kommt wahrscheinlich das dann, was ihre Mutter da ihnen getextet hat. Das war in der Vergangenheit, das war Verwaltung. Ne? Da ging es nicht mehr nach vorne. Angela Merkel, ich sag mal, die hat profitiert von den vielen Reformen von Gerhard Schröder, der Agenda 2010. Aber sie selber hat nichts mehr getan, um quasi die Situation hier weiter zu verbessern. Wir haben auf der steuerlichen Seite an Wettbewerbsfähigkeit verloren, bei den Lohnnebenkosten. Und genau da muss man eben ansetzen. Und ob da die SPD der richtige Partner für die Union ist, würde ich mal mit einem Fragezeichen versehen. Auf der anderen Seite, was sind noch andere Optionen? Schwarz-Grün wird genauso schwierig sein und wahrscheinlich auch nicht besonders gut funktionieren. Mit den Liberalen, da muss man erstmal abwarten, ob die überhaupt reinkommen. Und wenn sie reinkommen, wird es wahrscheinlich nicht reichen für eine Zweierkoalition. Zumindest nicht nach den heutigen Umfragen. Also insofern, das wird schwierig werden. Ich glaube, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir nach dem 23. Februar auch noch nicht so ganz genau wissen, wie es hier weitergehen wird.
Wir merken schon, Sie merken, ich merke, das Thema Politik ist einfach allgegenwärtig. Obwohl man ja immer sagt, die politischen Börsen haben kurze Beine. Deswegen, was bedeutet das jetzt? Welche Rolle spielt denn die Politik letztendlich und tatsächlich bei der Beurteilung von Chancen und Risiken im neuen und relativ jungen Börsenjahr 2025?
Politik spielt, hat immer einen Einfluss, das ist ganz klar. Aber man muss so ein bisschen, glaube ich, unterscheiden, auf welche Unternehmen man schaut. Also gerade in Deutschland würde man ja sagen, okay, bei den ganzen Problemen, die wir haben, kein wirtschaftliches Wachstum. Im Gegenteil, wir haben jetzt 2 Jahre mit rückläufigen BIP-Zahlen hinter uns gebracht. Wahrscheinlich das dritte Jahr jetzt vielleicht vor uns. Die politischen Unsicherheiten, da würde man ja erstmal eigentlich sagen, okay, in Deutschland muss ich nicht investieren und darf ich nicht investieren. Auf der anderen Seite, wir haben ja letztes Jahr gesehen, der DAX gehörte mit fast 20% plus zu den besten Indizes. Wenngleich man sagen muss, das war vor allen Dingen ein Unternehmen, SAP eben. Ne? Und SAP hängt natürlich jetzt nicht an der deutschen Wirtschaft. SAP hat von dem großen Thema künstliche Intelligenz mit profitiert. Ist auch dieses Jahr schon wieder ein Unternehmen, das sich sehr gut an der Börse entwickelt hat. Also insofern macht es da Sinn, eben schon zu gucken. Die DAX-Unternehmen, ich sag mal, die haben halt einen Großteil ihrer Umsätze, den sie außerhalb Deutschlands generieren. Und da muss man halt gucken. Und deswegen wäre ich jetzt für den DAX insgesamt auch gar nicht so pessimistisch. Wenn man aber, ich sag mal, so in den Mittelstand guckt, zweite Reihe der börsennotierten oder dritte Reihe der börsennotierten Unternehmen, da sieht man halt diese Probleme. Im MDAX beispielsweise, der jetzt wirklich die letzten Jahre sich nicht sehr gut entwickelt hat. Und da würde ich auch definitiv skeptisch bleiben. Also insofern genau hinschauen, welche Unternehmen, ich sag mal, tatsächlich unter der politischen und wirtschaftlichen Situation hier bei uns leiden. Und umgekehrt aber auch den globalen Blick aufsetzen und sagen, okay, also eigentlich, auch wenn jetzt vielleicht ein bisschen überraschend in den ersten Wochen die US-Börse gar nicht so gut gelaufen ist und Europa besser lief, das kann ich mir im Moment eigentlich nicht vorstellen, dass das von Dauer sein wird. Also deswegen, sag mal, dieser etwas verhaltenere Start in den USA, finde ich, ist eigentlich auch nochmal ein ganz guter Ansatzpunkt, vielleicht da nochmal auch die Investitionen zu erhöhen.
Und was heißt das jetzt runtergebrochen auf die Investitionsstrategie im Hause MM Warburg?
Wir waren ja das letzte Jahr eigentlich schon immer mit einer voll ausgelasteten Aktienquote unterwegs. Das sind wir auch weiterhin. Wir sind auch weiterhin im Technologiesektor stark investiert. Klar, das tut dann an so Tagen, wie wir es erlebt haben, wenn es bei Nvidia mal mit 17% runtergeht, das tut dann mal weh. Aber ich glaube auch nach wie vor an dieses Unternehmen und vor allem auch an dieses große Thema mit der künstlichen Intelligenz. Wir werden weiterhin viele Chips brauchen. Wir brauchen weiter technologischen Fortschritt. Und insofern kommt man auch an den Tech-Werten nicht vorbei. Ich weiß, ganz viele Menschen sagen, immer und Anlegerinnen und Anleger, ja, die sind so hoch bewertet, sind gut gelaufen, das ist doch alles eine Blase. Ich würde mal sagen, wenn die Unternehmen es schaffen, weiterhin ihre Gewinnwachstumsraten aufrechtzuerhalten, und das ist momentan, davon gehe ich momentan aus, dann ist die Bewertung nicht überdurchschnittlich hoch und dann, finde ich, ist sie auch zu rechtfertigen. Und das spielt für uns eben bei Warburg auch eine wichtige Rolle. Aber wir haben auch europäische Unternehmen weiterhin im Portfolio. SAP hatte ich angesprochen, ich darf zwar hier eigentlich gar keine Unternehmen nennen, aber sag mal...
Sie dürfen sagen, was bei Ihnen im Portfolio ist, kann
genau,
ja jeder nachschauen.
Genau, ist ja keine Beratung, also insofern, wir haben europäische Unternehmen im Portfolio, von denen wir glauben, dass sie auch Weltmarktführer sind und sich auch in diesem Umfeld, in dem wir uns befinden, auch weiterhin sehr, sehr erfolgreich agieren werden. Aber der Schwerpunkt ganz klar, amerikanische Aktien.
Der Chefvolkswirt von MM Warburg, Carsten Klude, im 225. Jahr von MM Warburg und Co. Ist das jetzt ganz aktuell?
Mittlerweile sind wir tatsächlich schon im 227. Jahr.
Also
wir haben noch zwei Jahre draufgesetzt.
Weil ich jetzt hier den Katalog sehe.
Ja, genau. Das war unsere Jubiläumsbroschüre.
Eine wunderschöne Festschrift. Genau. Vielen Dank. Noch viele gute Gespräche hier auf dem Fondskongress in Mannheim.
Danke, Herr Groß.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.